So, Kanzleifunk 168. Heute natürlich auch wieder mit Gästen. Und zuerst vorstellen kann ich einmal Mario. Moin, Mario.
Moin, Klaas. Und die Winkekatze lässt sich auch fein grüßen.
Ja, wunderbar. Wir haben aber noch mehr Gäste. Wir haben mit dabei Marion Ketteler. Hallo, Marion.
Hallo.
Und auch noch Thomas Püter. Moin, Thomas.
Moin, Klaas.
Wir sind hier in großer Runde zusammengekommen. Also mehr gibt dieses Podcast-Tool auch gar nicht her. Bei vier ist Schluss. Ja, jetzt haben wir es mal ausgereizt. Wir sind hier zusammengekommen, weil ich vor ein paar Tagen einen Anruf erhalten habe von Marion oder eine Mail war es, glaube ich. Ne? Du hast gesagt, so ja, also ich habe jetzt da Podcast von euch gehört, da mit Thomas Püter. Und da sind so ein paar Sachen, habe ich da gehört. Das fand ich nicht so optimal. So, und dann hatten wir kurz gesprochen, wo denn da so die Unterschiede liegen. Und da es ja auch um das Thema Menschenführung geht, wo man ja auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, wollten wir uns das mal alles zusammen vornehmen und durchkauen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass euch Leute nicht kennen, Marion, deine Internetseite ist kanzleiprofiling.de. Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Berufung?
Ja, mit kanzleiprofiling.de gehe ich auf Steuerberatungskanzleien zu und unterstütze in den Bereichen Personalführung, aber auch Führungskräfteentwicklung, Selbstführung und das Thema Recruiting und Onboarding.
Okay, Thomas, für den ebenso unwahrscheinlichen Fall, dass man noch nie von dir gehört hat, was muss man über dich wissen? Wer bist du, was machst du?
Naja, ich habe eine Agentur in Trier und in Dresden und wir entwickeln Kanzleien und helfen ihnen, ihren nächsten Entwicklungsschritt zu gehen und begleiten sie auch dabei mit allem, was dazugehört. Strukturen, Führung und so weiter.
Mhm. Gut, der Hintergrund, der Podcast, den Marion gehört hatte, wo sich ihre Ohren ein wenig aufgestellt haben, war im Zuge unserer Geschichte von VIP Steuerköpfe. Da bist du regelmäßig zu Gast, Thomas. Du bist sozusagen so unser Dauergast oder unser Mann für das Thema Führung. So, und damit wir jetzt mal zur Sache kommen können, würde ich dich bitten, Marion, zu sagen, was hast du da gehört? Was sind so deine Eindrücke davon?
Ja, ich habe beide Podcasts gehört, weil du, Klaas, ja auch erzählt hast, dass der erste Podcast mit Thomas so überragend gehört wurde. Und dann habe ich gedacht, okay, dann höre ich mir natürlich auch beide an und bleib nicht bei dem einen und guck mal. Und da waren ja auch manche Aussagen ähnlich. Und also was bei mir so im Ergebnis hängen geblieben ist, und das ist so ein Punkt, an dem ich mich halt reibe, ist, dass Führung definiert wird an, ich habe eine Führungskraft und die kontrolliert, die setzt Ziele, die priorisiert, die bricht es kleinteilig runter und die spricht jede Woche mit den Mitarbeitenden und es wird gemaßregelt und diese Dinge alle. Und ich habe einfach ein anderes Führungsverständnis. Sicherlich muss Führung auch kontrollieren, aber die Frage ist ja, inwieweit geht das und wo ist Beteiligung der Mitarbeitenden möglich und wo ist auch Selbstverantwortlichkeit und Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit der Mitarbeitenden möglich, wenn ich die in so ein enges, starres Raster packe? Und wie gelingt Innovationsfähigkeit in Unternehmen, wenn ich die Mitarbeiter so straff führe? Das ist bei mir so angekommen. Also das ist so der wichtigste Punkt oder mir der wichtigste Punkt, den ich gehört habe.
Ah, okay, gut. Also ich höre daraus, Führung wurde da ein bisschen zu straff formuliert sozusagen, ja, zu kleinteilig. Und das geht dann auf zulasten der Selbstverantwortung und hemmt die Innovationsfähigkeit.
Ihr hemmt auch totale Selbstverantwortlichkeit. Also wenn mir jemand meine Ziele vorgibt, wenn mir jemand meine Wochenziele priorisiert, wenn er meine Aufgaben überwacht, also wenn er das alles für mich tut als Mitarbeitender, dann gebe ich die Kontrolle ab. Dann gebe ich auch die Verantwortlichkeit ab. Dann denke ich mir, ja gut, da ist irgendjemand für verantwortlich, aber auf gar keinen Fall ich. Und die Frage ist, was motiviert mich dann noch? Also wo bleibt meine Motivation? Und ich nehme Steuerberatungskanzleien. Ich komme ja selber aus der Branche, also ich habe es ja selber in eigenen Leib auch erlebt. Ich erlebe Mitarbeitende als höchst selbstverantwortlich da und auch Aussagen wie, ja, wenn man das nicht macht, dann machen die nur noch die Dinge für den Lieblingsmandanten. Nein, die arbeiten da sehr, sehr termintreu und gucken auch, dass sie ihre Aufgaben erledigen, auch die vielleicht nicht so geliebt sind. Aber auch die werden gut gemacht. Also ich erlebe das eigentlich durchgängig. Also ich erlebe keine Kanzlei und keine Mitarbeiter, die nicht hochverantwortlich sind für ihren eigenen Aufgabenbereich.
So, sag mal, Klaas, bevor jetzt gleich Thomas ja nochmal loslegen darf, sozusagen, jetzt sind die Boxhandschuhe ja schon an. Hast du denn eigentlich auf deinem coolen Tool auch so eine Gong-Runde, so Ding-Ding, dass wir wissen, das wird das doch nochmal nochmal verschärfen, würde ich sagen. Aber ich glaube, Thomas scharrt ja schon mit den Hufen, ne, um was zu sagen.
Ja, nö, ich schaue nicht mit den Hufen. Also erstens frage ich mich, was ist jetzt die Frage? Und ich sage mal, ja, Paradise City, wenn Sie die Kanzleien so erleben, dass da alles schick ist und dass die alle so schön selbstständig sind, ist doch alles gut. Also ich meine, ist ja Ihre Sichtweise. Ich frage mich nur, was sind denn aus Ihrer Sicht dann die Aufgaben einer Führungskraft?
Mitarbeiter zu entwickeln.
Wenn es die Dinge nicht sind, die ich meine, die es sind. Was sind denn dann die Aufgaben einer Führungskraft aus Ihrer Sicht?
Also auf jeden Fall Personal entwickeln. Und die Frage ist ja, wie entwickle ich das? Entwickle ich das über Kontrolle oder entwickle ich die Mitarbeiter über Beteiligung, über Befragung, über ich sag mal gemeinschaftliches Draufgucken auf den Arbeitsbereich?
Okay, ja, wollen wir mal die Du-Sieg-Frage klären. Willst du beim Sie bleiben, Thomas? Oder wollt ihr das? Weil das wird jetzt, ich duze hier alle durch und
mir ist es egal, soll Mario festlegen.
Na, ihr müsst es schon selber wollen, aber ich glaube, es macht es ja ein bisschen angenehmer vielleicht. Wenn ihr da beide mit einverstanden seid, glaube ich, wär's toll.
Soll mir recht sein.
Wunderbar. Okay, also Aufgaben einer Führungskraft. Hast du Marion gefragt? Sie sagte, Entwicklung der Mitarbeiter. Ja. Was ist deine Meinung nach die Aufgabe einer Führungskraft, Thomas?
Leute, es ist doch nicht so schwarz-weiß wie das Marionett. Also ich weiß gar nicht, was das soll. Das ist doch Kappes. Also als ob ich sage, Ziele, du musst Ziele kontrollieren und die Leute nicht mitnehmen. So ein Schwachsinn. Wenn man sich meine Konzepte mal richtig anguckt und sich meine drei Bücher mal durchliest, dann versteht man, dass ich von 7 Säulen der Führung rede und nicht von einer Säule. Und ja, die Mitarbeiter mitnehmen. Hallo? Was rede ich denn in 3 Büchern? Mitarbeiter mitnehmen, Arbeitswelt 4.0 und es gibt 7 Säulen der Führung und die Führungskräfte müssen 7 Säulen der Führung einhalten und nicht nur 3. Und die 7 Säulen der Führung sind erstens Selbstmanagement, zweitens Motivation im Team, dritte Säule ist Change Management, vierte Säule sind hybride Strukturen drauf haben, fünfte Säule sind Soft Skills, müssen die drauf haben, die 6. Säule sind Ziele setzen, das hat sich nicht geändert und die 7. Säule ist, sie müssen delegieren können. Punkt. Und wenn ich diese 7 Säulen konzeptionell richtig umsetze und wenn ich die richtig trainiere, dann habe ich auch natürlich die Leute mitgenommen. Aber ich kann nicht akzeptieren, wenn gesagt wird, ja, Führungskräfte, wieso sollen die denn die Leute priorisieren in ihren Wochenaufgaben? Wissen Sie, die Kanzleien, die ich betreue, und es sind nicht wenig, wir erreichen höhere Produktivität und höheren Output genau dadurch, dass Teamleiter in ihren wöchentlichen Joe-Fixen natürlich wertschätzend mit richtigen Fragetechniken die Ziele setzen und zwar realistisch und so, dass der Mitarbeiter das auch machen. Erstens will, zweitens hinkriegt, aber am Ende muss doch die Code stimmen. Und das funktioniert mit unseren 7 der Säulen der Führung auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, warum man dann das Thema Ziele setzen rauslassen sollte und das Thema kontrollieren. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn.
Das habe ich auch mit keinem Wort gesagt und ich habe auch mit keinem Wort gesagt, dass Führung ausschließlich nur aus Personalentwicklung besteht. Ich glaube einfach, es geht grundsätzlich darum, wie wollen wir miteinander arbeiten, welche Werte wollen wir im Unternehmen haben, aber Mitarbeitende, die nur auf Produktivität getrimmt werden, die werden über kurz oder lang vielleicht da mal ein Stück mitgehen und sich auch entwickeln, aber vielleicht auch, weil sie sich auf Dauer nicht wohlfühlen und nur kontrolliert fühlen, auch das Unternehmen verlassen. Also ich glaube, es geht viel mehr um Purpose, darum Sinn zu stiften, Sinn zu vermitteln, zu gucken, was ist meine Eigenleistung und auch zu gucken, wie kann ich mich in der Kanzlei mit den Kanzleizielen identifizieren, wie können wir gemeinsam als Team, als Kanzlei weiter nach vorne kommen. Und nur wenn ich einen Raum schaffe, wo Fehler erlaubt sind, wo ich mich entwickeln darf, wo auch mal was rechts und links der Autobahn gesehen werden darf, wo es nicht immer nur um Produktivität geht, wo es eben gerade auch um Raum geht für Innovation. Wenn das nicht gegeben ist, glaube ich, kommen wir in eine Struktur, die Mitarbeitenden nicht gut tut und die vor allen Dingen auch Kanzleien nicht gut tut, weil Innovationsfähigkeit auf der Strecke bleibt. Und ich brauche dafür Räume, die nicht reglementiert sind. Ich brauche dafür Zeiten, die nicht bepreist sind. Und Produktivität und Wirtschaftlichkeit ist ja nur ein Faktor, aber es ist nicht der Faktor, um Mitarbeiter zu binden.
Hm. Thomas Moment. Hat ja eben klar gemacht, dass es halt mehrere Säulen gibt, ne? Lass mich noch kurz. Ich würde nur von dir noch gerne wissen, ich denke mal, Kontrolle spielt in deinen Konzepten auch eine Rolle. Wie viel Kontrolle ist denn okay?
Meinst du mich jetzt? Mhm. Natürlich ist die Arbeitskontrolle wichtig. Natürlich. Ich muss ja auch irgendwie erkennen können, kann der Mitarbeiter die gedachte oder ihm zugedachte Leistung erbringen? Das natürlich. Und ich finde auch, dass Führung
Warum
auf jeden
der
Fall
kann das
kontrollierende.
Das ist doch alles so toll.
Bitte?
Der macht das doch alles selbstständig, wie Sie sagen. Den muss man
nicht kontrollieren. Nein, der hat eine hohe Selbstständigkeit hinsichtlich seines Arbeitsplatzes, seines Aufgabenbereiches. Aber das heißt ja nicht, dass er alle Arbeiten immer zu unserer vollsten Zufriedenheit ausführt. Natürlich ist Führung auch Kontrolle. Aber das heißt ja nicht, dass ich das jede Woche machen muss und dass ich als Führungskraft den Mitarbeitenden die Aufgaben priorisiere. Das kann der alleine. Der kann alleine. Und wenn ich ein Klima schaffe, was wirklich wertschätzend ist, dann kommt auch der Mitarbeiter auf mich zu und sagt, hier komme ich bis dahin und da komme ich nicht weiter. Und dann ist es auch Aufgabe der Führungskraft, als erstes zu fragen, wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dir helfen, deine Ziele zu erreichen? Aber ich habe gehört, vielleicht stimmt es ja auch nicht, vielleicht ist der Ansatz ja auch ein anderer. Ich habe gehört im Podcast, ich gebe als Führungskraft die Ziele vor, ich kontrolliere die, ich sage dem, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann gebe ich dem auch nochmal ein Ziel vor, in 4 Wochen muss der sich entwickelt haben, dann kontrolliere ich es wieder und das passt mit meinem Menschenbild, mit meinem Wertesystem für Menschen einfach nicht überein.
Also ich glaube, wir vermischen hier ein paar Sachen. Wir haben eben über die Aufgaben einer Führungskraft gesprochen. So. Und die Aufgaben einer Führungskraft sind in meiner Welt, die 7 Säulen, die ich eben genannt habe. So. Und ich habe mit keinem Wort gesagt, dass 7 Säulen aus Produktivität steht. Also dass das nur Produktivität ist und dass ich nur den Fokus auf Produktivität habe, habe ich gar nicht gesagt. Ich habe das erste Mal gesagt, die erste Säule ist Selbstmanagement. Das heißt, ich bin durchaus reflektiert. Ich bin durchaus in der Lage, wertschätzend mit Mitarbeitern zu sprechen, weil mir Fachkräftemangel lässt grüßen. Mir ist völlig klar, dass ich wertschätzend mit den Leuten umgehen muss. Die zweite Säule der Führung, ich weiß nicht, ob Sie es eben gehört haben, Motivation im Team. Ich habe zig Tools in meiner Werkzeugkiste, um wirklich Mitarbeiter langfristig zu motivieren. Zum Beispiel. Die dritte Säule ist das Thema Change Management. Was heißt das denn? Das heißt, ich muss die Leute mitnehmen durch alle Veränderungen und durch alle Dinge, durch die Herausforderungen, fordernde Zeiten, die wir zurzeit haben. Und dieses Mitnehmen meine ich, wir müssen in der dritten Säule meiner Führung, in meinem Verständnis, heißt es emotional die Leute mitzunehmen, durch die ganzen Veränderungen dadurch. So, und wenn ich von hybriden Strukturen rede, heißt es, ich muss hybride Strukturen deswegen einführen, weil Mitarbeiter viel im Homeoffice sind, gerade in Kanzleien. Und ich brauche hybride Strukturen, um sie zu informieren, um sie emotional mitzunehmen, um sie regelmäßig überhaupt zu kontaktieren. Und die 5. Säule, Soft Skill Update, heißt doch, ich brauche Gesprächstechniken aus dem systemischen Business Coaching. Ich brauche ganz neue Tools, wie ich Gespräche führe, wie ich auch an neue Generationen drankomme. Das heißt, ich habe jetzt schon 5 Säulen genannt, wo ich überhaupt nicht über Zielerreichung und Produktivität geredet habe. Das ist die 6. Säule, wo ich sage, Ziele müssen natürlich kontrolliert werden. Und was Sie eben gesagt haben, ist das Thema Unternehmenskultur. Nur wir können nicht immer nur Blabla sagen, wir brauchen ein wertschätzendes Miteinander, sonst funktioniert das ja alles nicht. Natürlich brauchen wir das, aber das ist das Thema Unternehmenskultur, das ist ein anderes Thema. Wir können über Unternehmenskultur reden und über Werte reden. Wie man Werte im Unternehmen platziert, das können wir gerne tun. Da gibt es Tools und Ansätze, gar kein Thema, aber das gehört nicht ursächlich in meinem Verständnis zu den 7 Säulen der Führung beziehungsweise über die Aufgaben einer Führungskraft, über die wir jetzt gerade hier reden. Wenn wir über Unternehmenskultur reden, reden wir über Unternehmenskultur, können wir gerne machen.
Aber wir haben ja auch nicht über 7 Säulen der Führung gesprochen, weil ich habe ja nur den Bereich Personalführung gehört im Podcast. Also mir ging es gar nicht um die 7 Säulen der Führung, die Sie in Ihrem Podcast übrigens anders benennen, in Ihrem eigenen Podcast. Da reden Sie von anderen 7 Säulen. Aber so,
wir
das hat dahingestellt.
Erstmal, Wir merken schon mal, es geht so zur Sache, dass wir nicht zum Du kommen. Die beiden sind im Tunnel, ja, schwitzen schon, nachdem die ersten rechten und linken Haken ausgeteilt worden sind. Genauso ein Blut-Podcast haben wir uns vorgestellt. Macht bitte ganz genau weiter so, weil ich kann nur sagen, für mich als Zuhörer macht das mal Spaß, dass man wirklich hier seine Meinung vertritt und jedem für sich spricht. Wobei ich tatsächlich in einigen Dingen befürchte, was für mich so ein bisschen hängen geblieben ist bei der ganzen Geschichte, ich sag mal, wenn ich mal Thomas' erste fünf Säulen nehme, glaube ich, ist das in vielen Dingen, hat das eine Ähnlichkeit zu dem, was Marion gesagt hat, aber wo dann wirklich der Punkt ist, ist eben auch tatsächlich mit Kontrolle, mit Zielen und so weiter und so fort. Und was ich daran spannend finde, das wäre für mich mal eine Frage an Marion. Also mein Menschenbild ist auch massiv auf Vertrauen und auch Selbstständigkeit ausgerichtet. Aber du hast natürlich tatsächlich das Problem, dass jemand damit auch mal nicht umgehen kann. Oder dass du eben leider, weil du im Recruiting Scheiße gebaut hast, irgendwann feststellst, da ist jemand im Team, der zu deinem Ansatz, wie du deine Kanzlei führen willst, nicht passt. Und jetzt brauchst du ja Instrumente in dem Moment, dass du feststellen kannst, dass er erstens die Leistung nicht bringt oder sie. Und wie gehst du dann daran? Also, und da frage ich mich eben auch, warum soll das nicht regelmäßig ein Feedback geben? Also für mich ist, ich sag mal, eine Vorgabe und eine Kontrolle auch ein Feedback, was eigentlich vielen Mitarbeitern auch Sicherheit gibt, dass sie dadurch einfach auch wissen, wo stehe ich denn jetzt eigentlich bei meinem Chef? Und ich erkenne da dem Grunde nach gar nichts Böses dran. Und zwar insbesondere erkenne ich da nichts Böses dran bei den Mitarbeitern, die im richtigen Job sind, die auch in der richtigen Kanzlei sind. Weil für die ist das schon auch ein Eigenanspruch. Und dann finde ich, ist diese Kontrolle, was ja auch zwangsläufig zu einem Feedback führt, finde ich eine ganz positive Sache. Meine Erfahrung ist, dass die Minderleister das nicht wollen, ja, die in der Regel auch erfahrungsgemäß in der falschen Kanzlei oder noch schlimmer im falschen Beruf sind. Und da würde mich deine Meinung interessieren, wie du da dann rangehst.
Ja, waren jetzt irgendwie so, ich habe so ganz viele Fragen auf einmal gehört, aber ich versuche das nochmal so ein bisschen in die Reihe zu bringen.
Immer so, um ja, euch final ja. zu verwirren. Um euch final zu verwirren.
Genau. Ja, ich sag mal, so ein paar Antworten hast du dir im Prinzip schon fast selbst gegeben. Also wenn dein Recruiting nicht gepasst hat, das heißt, du hast den falschen Mitarbeiter eingestellt, dann ist ja immer die Frage, wie konnte denn das passieren, ja? Also wenn ich mit Kanzleien über das Recruiting spreche, dann geht es erstmal darum zu gucken, wie der Unternehmenskultur, wer sind wir eigentlich und wer passt zu uns. Und da wirklich ganz genau hinzugucken, natürlich auch in der Fachlichkeit hinzugucken, wen brauchen wir, also welche fachlichen Voraussetzungen müssen auf jeden Fall vorhanden sein. Aber auch, wie ist denn der Mitarbeiter von seiner Persönlichkeitsstruktur? Wen können wir ansprechen? Und das dann auch möglichst im passenden Recruiting schon zu machen und ein so handfestes Konzept zu haben, dass du im Bewerbungsgespräch im Prinzip schon sehen kannst, der passt gar nicht zu uns. Da habe ich irgendwie, ne, also da fällt ja schon einfach weniger durchs Raster. Jetzt ist es passiert, der Mitarbeiter ist da und dann geht's natürlich, auch da geht's natürlich um Kontrolle und im Onboarding-Prozess nochmal viel mehr oder Begleitung. Ich nenne es mal lieber Begleitung. Also zu gucken, wer ist der eigentlich, wo können wir den einsetzen und durch einen strukturierten Prozess, und da bin ich, glaube ich, von Herrn Pütter nicht weit weg, er macht ja auch gerne alles mit Prozessen, also mit einem kontrollierten Prozess zu gucken und mit vielen Feedbackgesprächen zu gucken, wie entwickelt sich der Mitarbeiter, aber wie kommt er auch im Unternehmen an, wie ist auch seine soziale Einbindung im Unternehmen und natürlich auch mit einer Leistungskontrolle und vor allen Dingen auch bei neuen Mitarbeitern eben zu gucken, was kann der uns denn noch Neues mitbringen, was wir vielleicht vorher noch gar nicht in der Kanzlei hatten. Also eine große Offenheit auch zu haben für Themen, die Neuen mitbringen sozusagen. Es gibt ja dieses Sprichwort, neue Besen kehren gut. Also dass man da auch nochmal hinguckt. Und natürlich Feedback. Aber die Frage ist ja auch, wie gebe ich Feedback? Gebe ich Feedback, indem ich also spiegel ich das Verhalten, gebe ich einen guten Anreiz, schilder ich meine Wahrnehmung und lasse dann den anderen darauf reagieren, lobe ich, setze ich Anerkennung ein, setze ich Wertschätzung ein, also wie mache ich das? Da gibt es natürlich auch wunderbare Techniken und Tools und das mache ich ja mit den Kanzleien auch, dass wir das trainieren und dass wir das üben und dass man auch die feinen Unterschiede kennt, wie mit Feedback kannst du einen auch totschlagen. Ja, also es kann so vernichtend sein, dass derjenige nicht wieder aufsteht. Und das ist ja nicht das Ziel, was du hast, sondern du möchtest dem Mitarbeitenden ja in einem guten und wertschätzenden Feedback auch die Möglichkeit geben, sich zu verbessern. Weil nichts ist schlimmer, als wenn der Mitarbeiter nach einem halben Jahr gekündigt wird und gesagt wird, deine Leistung war nicht ausreichend, aber er hatte gar keine Gelegenheit, die zu entwickeln, weil es ihm nie gesagt worden ist. Also das ist ja Worst Case, was passieren kann.
Absolut. Aber wenn ich das mal aufgreifen darf, das, was du sagst, sozusagen, finde ich inhaltlich auch genau richtig. Aber jetzt hast du deinen Prozess fürs Onboarding, ja? Und jetzt ist das ja genau der Punkt, was Thomas ja zum Beispiel sagt, wenn ich einen Prozess habe, bedingt er für mich immer, dann muss der auch so gemacht werden, wie ich den Prozess festgelegt habe, weil sonst hätte ich gar keinen Prozess machen müssen. Und wenn du jetzt aber sagst, ich kontrolliere da nichts, dann kontrolliere ich ja in der Folge auch keinen Prozess. Und dann kannst du halt Glück haben, dass derjenige, der das machen soll, gesagt hat, ja, den Prozess habe ich mir schon durchgelesen, das mache ich schon so. Oder sagt, nö, habe ich heute keinen Bock drauf, mache ich mal anders, weil heute bin ich halt nicht so gut drauf. Und mal das Onboarding, wenn ich jetzt der Mentor bin für die Einarbeitung oder so, ja, da steht zwar 3 Tage soll ich dies machen, am ersten Tag das, am zweiten das, am dritten das, ist aber doch blöd, wir essen lieber Pizza und reden ein bisschen und dann ist der auch glücklich. Also ich sag mal, dieses Thema Kontrolle, das was ja so unser Ausgangspunkt war, wie gehst du, also um mal in diesen konkreten Fall mal einzusteigen, wenn du sagst, Kontrolle will ich nicht, die machen das, aber woher weißt du dann, dass es gemacht wird?
Ich glaube, hier gerät was gerade aus dem Lot. Also ich bin totaler Prozessfan. Also nicht, dass ihr glaubt, ich arbeite nur ohne Prozesse. Das stimmt überhaupt nicht. Also ob das jetzt Onboarding ist oder ob das auch Begleitung von Mitarbeitenden ist. Ich finde auch Teamleiter toll, um Partner zu entlasten. Begleite ich auch gerne und guck auch, ist auch immer ein Anstoß von mir zu sagen, in größeren Kanzleien auf jeden Fall Teamleiter einsetzen. Und auch was Herr Pütter sagt, auch Fachverantwortlichkeit unter Umständen nochmal davon abkoppeln. Alles richtig, bin ich total d'accord mit. Nee, Prozesse müssen sein und die müssen auch durchgesetzt werden. Aber die Frage ist ja langfristig, wenn wir jetzt aus dem Onboarding-Prozess raus sind und der Mitarbeiter fühlt sich, also beide sagen, also beide Parteien, Mitarbeiter genauso wie Führungskraft sagen, ja, wir können uns eine weitere gemeinsame Zusammenarbeit gut vorstellen. Dann ist ja die Frage, am Anfang wird es sicherlich ein bisschen enger sein, um einfach mal zu gucken, wie ist derjenige, wo kann der sich hinentwickeln.
Pass auf, Marion. Also das war eigentlich nicht meine Frage, sondern ich sag mal, ich habe jetzt diesen Onboarding-Prozess, das habe ich schon verstanden, dass du da prozessorientiert bist. Und wir kennen es ja auch, haben ja auch geschnackt und ich weiß ja auch, dass du so tickst in Prozessen. Aber ich frage mich jetzt, weil das war ja so unser Ausgangspunkt, pass auf, Kontrolle, ich sag jetzt mal, und zwar auch gerade besonders reden, finde ich blöd, wie stellst du jetzt eine Prozesssicherheit her? Das ist die Frage. Und jetzt mal völlig egal, ob das Onboarding ist, ob das, wie ich eine Fibro mache, ob das ist, wie ich bunte Bilder mal. Wie stelle ich eine Prozesssicherheit sicher, wenn ich nicht kontrollieren will?
An den Ergebnissen. Ich kann doch in der Steuerberatungskanzlei Ergebnisse erkennen. Das heißt, ich kann doch erkennen, wann ist die Fibro fertig. Wann ist der Jahresabschluss erstellt? Also, dass wir mehr dahin kommen, nicht die Aufgabe, sondern das Ergebnis zu kontrollieren. Dass wir eben gucken, natürlich in einer gewissen Zeit, also da ist schon wieder Kontrolle, also dass natürlich der Mitarbeiter auch ein Aufgabenpaket bekommt, was er in Time und Budget irgendwie lösen muss. Das natürlich. Aber also ich sträube mich überhaupt nicht gegen Kontrolle. Ich sträube mich nur gegen diese Engmaschigkeit und gegen meinen Eindruck, dass die Kontrolle dem Teamleiter obliegt. Die Kontrolle seiner eigenen Arbeit muss doch erstmal beim Mitarbeitenden liegen. Er muss doch erstmal befähigt werden, seine eigene Arbeit bewerten zu können. Das ist doch der erste Schritt.
Alles klar. Also, was machen Sie denn, wenn ein Mitarbeiter, der 40.000 Euro im Jahr verdient in der Steuerkanzlei, der muss ja normalerweise, sage ich jetzt mal, je nachdem wie du rechnest, muss ja seine 120.000 Euro bringen. So, jetzt macht er das aber nicht. Jetzt bringt er nur 70.000, macht er nur Umsatz oder 80.000 Umsatz. Jetzt sagen Sie ja, der muss sich ja selber kontrollieren können. Okay, jetzt hat er sich selber kontrolliert und hat festgestellt, ich mache oder 70 oder 80.000, aber ich mache keine 120, die ich eigentlich machen müsste. So, und wie wollen Sie, jetzt haben Sie was gegen Engmaschigkeit, was machen Sie denn jetzt? Wie bringen Sie den auf die 120?
Natürlich muss die Führungskraft, der Teamleiter, wer es auch immer ist, innerhalb des Jahres gucken. Also ich kann den Mitarbeiter nicht...
Also jetzt doch der Teamleiter oder was?
Naja, der Vorgesetzte muss natürlich schon mal drüber gucken.
Wenn der die 70.000 macht? Wie oft soll der denn da drüber gucken?
Vielleicht im Quartal einmal. Da habe ich immer noch
einmal im Quartal.
Vielleicht, warum nicht? Einmal im Quartal. Wisst
ihr was? Wenn der nur einmal im Quartal drüber guckt, dann wird aus den 70.000 niemals 120.000. Wenn der einmal da drüber guckt und sagt, hör mal, ich hab gesehen, du machst nur 70.000, aber wir können ja im Vierteljahr nochmal reden. Vielleicht ist ja dann mehr. Wissen aber, das wird nichts. Das wird in dem Fall nichts.
Ja, ich glaube, wir haben einfach wir haben einfach völlig unterschiedliche Auffassungen darüber. Also mir widerstrebt diese totale Umsatzorientierung, weil die Frage ist ja, wenn der...
Das ist nicht der Punkt. Ich habe Sie gefragt, was tun Sie, wenn ein Mitarbeiter weit unter seinen Umsatzzielen ist? Das ist der Fall, der ganz konkrete Fall, über den wir reden. Was tun Sie mit diesem Mitarbeiter?
Wenn mein Führungsmodell funktioniert, und das tut es auch, so führe ich ja auch Kanzleien, also begleite Kanzleien in der Führung, dann habe ich so verantwortliche Mitarbeiter, dass sie, wenn wir jetzt mal die 120 runterbrechen auf 12 Monate, dass die also am Ende jedes Monats schon sehen können, ich hinke hinterher. Und dann gehen die auf ihre Führungskräfte zu und sagen, ich hinke hinterher. Und dann wird gemeinsam nach einer Lösung geguckt, wenn sie selber nicht auf eine Lösung kommen. Ja, und das ist doch Selbstverantwortung. Da eben hinzugucken und zu sagen, ich erreiche mein Ziel nicht, entweder ich brauche noch Hilfe oder der Vorgesetzte, man setzt sich zusammen an den Tisch und überlegt gemeinsam, woran liegt es denn und wie können wir es verbessern.
Wissen Sie was? Alles, was Sie gerade gesagt haben, das setzt sich voraus. Das ist ja das normale Programm. Ich meine, wir haben klare Zielvorgaben, das kennen die Mitarbeiter. Die haben natürlich Tools, dass sie sich selber screenen. Das setze ich mal voraus. Aber ich spule jetzt mal weiter. All die Dinge, die Sie gesagt haben, alles gut. Jetzt haben Sie ja gesagt, in Ihren Kanzleien sind nur Mitarbeiter Paradise City, die erreichen ihre Ziele, die können sich selber helfen.
Das habe ich zu keinem Zeitpunkt gesagt, das haben Sie missverstanden.
Was ist, wenn es dann nicht funktioniert? Was ist dann? Was machen Sie dann weiter? Und dann müssen Sie nämlich ganz normal mit den Mitarbeitern in Dialog gehen und sagen, hey, wie sieht's denn aus hier?
So, natürlich muss man mit den Mitarbeitern in Dialog gehen, klar. Und ich,
so, nichts anderes sage ich.
Natürlich, und Low Performer, da ist auch die Frage, kann ich mir die auf Dauer leisten oder muss ich die freisetzen? Auch das ist für mich gar keine Frage. Aber die Frage ist doch die da, also ich glaube, da ist eine Ebene nochmal da drunter. Und die Ebene da drunter, also unter Kontrolle sozusagen, ist für mich immer noch Selbstwirksamkeit des Menschen und des Mitarbeitenden. Und wo ist die Selbstwirksamkeit?
Was ist das? Können Sie mir das mal erklären?
Ja, gerne. Selbstwirksamkeit ist, wenn ich mit meinem Tun und Handeln meine persönlichen Werte unterstütze, meine persönlichen Ziele erreiche, wenn ich merke, meine Arbeit, um es jetzt mal im Arbeitskontext zu sehen, meine Arbeit macht einen Unterschied. Auch die Art meiner Arbeit macht einen Unterschied. Also meine Selbstwirksamkeit merke ich, wenn ich mein Aufgabengebiet gut schaffen kann, wenn ich aber auch im sozialen Kontext, zum Beispiel mit den Kollegen, wenn ich da beliebt bin, wenn ich mit meinen Mandanten gut klarkomme, mit meinen Chefs gut klarkomme. Das sind alles Bereiche der Selbstwirksamkeit. Und gerade die ganz neue, junge Generation, die jetzt gerade am Start ist, für die ist Selbstwirksamkeit ein riesengroßes Thema. Und da kann ich nicht nur mit Umsatzzahlen kommen, die sind schneller wieder weg, als sie die eingestellt haben. Es interessiert die auch gar nicht. Die wollen Purpose, die wollen Sinn in ihrem Arbeitsleben haben. Und Sinn ist Selbstwirksamkeit.
Ja, Herr Tutos, wir haben bereits zwei offene Runden Schlagabtausch erlebt. Sie beiden Kontrahenten konnten sich nochmal in die Ecke retten, werden jetzt ein wenig massiert. Wie ist es denn bei dir in der Kanzlei? Da hast du ja auch Low-Performer, besonders auf Partnerebene, glaube ich.
Ne? Absolut. Also
der Partner von deinem Partner ist, glaube ich, so ein Low-Performer.
Absolut. Also das ist ja der erste Satz, den man sich natürlich leider immer klar machen muss. Wenn du Probleme in der Kanzlei hast, hast du eigentlich Probleme bei dir selbst, zumindest wenn du die Kanzleileitung bist. Daran scheitert es ja ehrlicherweise auch, glaube ich, bei den meisten Kanzleien, dass Kanzleiinhaber häufig den Wunsch haben, dass morgen alles anders ist, aber sie alles genauso machen wie bisher. Und das funktioniert halt in der Regel dann leider nicht. Und wir haben ja, wenn man mal so möchte, ja eigentlich ein ganz, ganz ja, spannendes Projekt seit Beginn des Jahres, dass wir die Kanzlei ja in einer Beta-Struktur führen, wo wir im Prinzip alles in die Hände von Mitarbeiter und Teams gelegt haben. Und haben, also das fängt an von Mitarbeiter einstellen, habe ich nichts mit zu tun. Was die verdienen, habe ich auch nichts mit zu tun. Welchen Arbeitsplatz die sich wie einrichten, habe ich nichts mit zu tun. Sie dürfen nur eins nicht machen, mich fragen. Welche Fortbildung sie machen, habe ich nichts mit zu tun. Wo sie arbeiten, habe ich nichts mit zu tun. Wann sie arbeiten, habe ich nichts mit zu tun. Und am Ende gibt es bei uns auch keine Urlaubstage mehr, sondern die nehmen sich Urlaub, wann sie sich Urlaub nehmen wollen. Und jetzt kann man mal sagen, und das ist insofern deswegen auch spannend.
Ist das dann im Grunde das Marion-Modell?
Ja, das ist, also ich würde auch mal sagen, was man bei solchen Sachen, glaube ich, nicht unterscheiden darf, dass aus meiner Sicht eine Kanzlei oder auch ein Unternehmen grundsätzlich auch gewisse Wege erstmal gehen muss. Also du musst erstmal gucken, wo du stehst. Und ich sag mal, wir kommen halt auch aus einer Zeit, wo wir alles reglementiert haben, wo wir alles kontrolliert haben, weil wir auch den Mitarbeitern erstmal zeigen mussten, was ist denn überhaupt richtig und was erwarte ich von dir? Und was aber jetzt vielleicht, und deswegen muss man immer gucken, du kannst nicht da anfangen. Also du kannst nicht von 0 auf 100 springen, sondern an sich nimmt eine Kanzlei eine Entwicklung. Deswegen kann in der einen Kanzlei es genau richtig sein, zu sagen, wir machen sehr engmaschige Prozesse und die werden sehr engmaschig kontrolliert. Und es gibt auch engmaschig vorgegebene Ziele, die auch sehr intensiv und auch sehr zeitnah besprochen werden. Und es gibt aus meiner Sicht genauso Kanzleien, die dann vielleicht drei Ecken nochmal weiter sind, wo du ein bisschen loslassen kannst. Und irgendwann kommt übrigens witzigerweise wieder das Bedürfnis nach mehr Kontrolle. Also das springt eigentlich auch wahrscheinlich ein bisschen hin und her, je nachdem, wie du es machst. Was jetzt auch die Realität ist, nach jetzt, ich sag mal, rund 10 Monaten oder so, diesem Versuch, stellen wir jetzt auch fest, dass der eine oder andere mit diesem kompletten Selbstüberlassen überhaupt nicht mehr zurechtkommt. Ja, das ist auch ein spannender Prozess. Und das sind jetzt die Themen, wo in meiner Welt dann praktisch die Teams selbst das organisieren, was aber für die Teams total schwierig ist, das hinzukriegen, ja, sich ein ehrliches Feedback zu geben. Also das, was ihr im Prinzip ja beide immer gesagt habt, du musst auch mal eine Rückkopplung kriegen, was findet da eigentlich statt? Und das sind eben laufende Dinge, die gerade hochspannend sind, die ich mal mit großer Freude und mal mit, ich muss mal eben kurz rausgehen zum Schreien, beobachte, weil du denkst, Mensch, jetzt bist du da und dann gehst du wieder 2 Schritte zurück. Wo ich grundsätzlich einig bin, ich glaube, aber wir alle uns tatsächlich einig sind, dass das Menschenbild auf Selbstverantwortung und dass die selbst intrinsisch, zumindest wenn sie im richtigen Job sind, Leistung bringen wollen. Und wenn nicht, hast du echt einen Scheiß gebaut im Recruiting und im Onboarding und Co. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und trotzdem gibt's eben mal Dinge, die nicht funktionieren. Und darum geht's eigentlich auch. Wie packst du die dann an, unabhängig von deiner Haltung? Und ich sag mal, was ja das größte Problem schon mal ist, die meisten Kanzleien geben sich im Moment, machen super Energie im reinen Recruiting, bis der Mitarbeiter da ist in der Kanzlei. Ja. Weil die sind halt schwer zu kriegen und dann machen sie alles und wenn er da ist, passiert nichts, ja. So, da haben wir ja schon mal im Prinzip das erste Problem. Und dann laufen halt auch Leute durch, die aber eigentlich nicht passen. Ja, und das hast du halt mal, und da kannst du auch Tools nehmen, wie du willst. Mein Lieblingsbeispiel ist immer ein Narzisst, ja, auf den würdest du immer reinfallen, weil ein Narzisst hat die Gabe, dir das zu erzählen, was du hören willst, ja. Das merkst du nicht in Vorstellungsgesprächen, würdest du nie merken. Narzissten kriegst du nicht dran. Ja, der hält sich auch relativ lange übrigens, während der da ist. Der kann das gut. Das ist super. Und das heißt, du kannst einfach Fehler machen. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Weil die Bedingung, und das ist für mich dann auch das Ende, was ich einmal mitteilen wollte, dass du dieses Vertrauen so schenken kannst, ist, dass die Dinge funktionieren. Weil sonst funktioniert es nämlich in Summe nicht. Und das ist der Punkt. Und das ist eigentlich jetzt der spannende Diskussionsteil, auch den ihr miteinander besprecht.
Was ist denn deine Auffassung von Führung jetzt in diesem neuen Kanzleisystem, was ihr euch da zurechtgebaut habt? Wo sind deine Führungsaufgaben denn noch? Wo siehst du die?
Also mein Ziel ist ja, auch weil ich mich auf andere Dinge fokussieren wollte, mich dem Grunde nach wegzurationalisieren. Ja? Und ich nehme dann eher die Rolle als Coach ein, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben zu entwickeln und festzustellen, wo deren Hemmnisse sind, wo zum Beispiel Glaubenssätze sie an Leistung hindern. Aber, und das ist jetzt der spannende Punkt, und das ist auch eine Sache sozusagen, die eine Quadratur des Kreises bei mir ist, es gibt Mitarbeiter, die kommen tatsächlich automatisch zu dir und sagen, pass auf, ich habe hier ein Problem und ich kriege das irgendwie nicht hin und ich brauche jetzt mal kurz eine Begleitung. Ja, und dann musst du es auch irgendwie liefern, weil das ist ja erstmal super, dass der Mitarbeiter das macht. Also es ist ja eigentlich die schönste Wertschätzung, die du als Führungskraft kriegen kannst, wenn ein Mitarbeiter zu dir kommt und sagt, ich habe hier eine Schwäche, ich habe hier ein Problem. Das macht er ja nur, wenn er weiß, dass du es nicht, weil du es nicht sanktionierst. Und bei mir ist ein ganz simpler Spruch, dass ich sage, nicht können, überhaupt gar kein Problem. Nicht wollen, du hast ein unfassbares Problem. Und in der Regel aber nicht mehr lange bei uns, sondern irgendwo anders. Und jetzt gibt's aber eben auch Mitarbeiter, die haben ein Problem, die arbeiten aber eher mit täuschenden Tricks und Tarn. Ja, die wollen, also die wissen das und genau das, und die wollen aber, dass alle anderen das nicht wissen, dass die ein Problem haben.
Ja, und aber wieso wollen die das? Das ist ja die spannende Frage. Wieso wollen die das? Was ist der Benefit?
Na, der Benefit ist ja der, dass du in der Regel Erfahrungsmuster aus deiner Vergangenheit hast, dass dir dein bisheriges Leben gezeigt hat, dass du damit besser fährst. Ja, das sind ja ganz tief sitzende Geschichten. Und wenn du dann an die Menschen mal wirklich rankommst, dann fängt das ja meistens schon im Schulalter an, was da so passiert ist. Ja, und dann hast du vielleicht ein Elternhaus gehabt, wo, wenn du nicht funktioniert hast, dass du nichts wert bist. Ja, also wenn du einen Glaubenssatz hast, wenn du nicht leistest, bist du nichts wert. Ja, dann haben diese Menschen natürlich viel mehr Schwierigkeiten, sich zu offenbaren. Oder es ist das Thema Selbstliebe. Ja, die hassen sich eigentlich selber. Dann wird sie nicht auch noch Schwäche nach außen zeigen. Also das sind ja ganz tiefe Thematiken, die dann, wenn du daran kommst, die du feststellst und die du ehrlicherweise auch nicht mit Voodoo-Zauber innerhalb von 2 Gesprächen erledigt kriegst, sondern das sind intensive Dinge, die bis zu dem Punkt hingehen können, wo du sagen musst, jetzt bin ich als Führungskraft auch mal raus. Das ist eher eine therapeutische Aufgabe.
Ja, so weit wollen wir ja jetzt ja gar nicht gehen. Ne? Also wir wollen ja irgendwie in der Lebenswelt bleiben und in der Praxis. Ja, also die Probleme, die du geschildert hast, werden wahrscheinlich viele kennen. Aber so weit gehen mit Kindheit und hier und da, das ist doch...
Du hast tatsächlich häufig Glaubenssatzprobleme. Aber ich will mal sagen, was eine Entwicklung ist, die passiert ist bei uns aus der Beta-Kultur heraus. Tollerweise von vielen Mitarbeitern. Wir haben zu Beginn gesagt, also wir haben immer mit Zielen geführt. Ja, und zwar einzeln, jeder für sich. Welchen Umsatz musst du bringen? Was musst du machen? Und dann haben wir das umgeswitcht, haben gesagt, nein, du suchst dir deine Aufgaben raus. Ja, du musst selbst bestimmen, ob du die bewerkstelligen kannst oder eben nicht. Plan sie dir oder plan sie dir auch nicht. Aber am Ende ist die Verpflichtung, die du mit Blut unterschreibst, das, was du sagst, was du machst, erfüllst du, ich sag mal, fachgerecht. Und dann haben wir festgestellt, dass der eine oder andere nicht macht. Und dann fing das erste an, dass wir gesagt haben, die Umsätze, also bei uns ist alles transparent. Gehälter, BWA von uns wird alles offengelegt. Einmal im Monat sehen das die Leute. Und dann war der Wunsch, pass auf, wir möchten das auf Teamebene erstmal unterteilt haben. Also welches Team, wir haben 4 Stück, welches Team hat eigentlich welchen Umsatzbeitrag geleistet? Das kam aus der Mitte der Menschen heraus. Und im Team war dann der Wunsch, wir wollen unsere Zahlen besprechen. Und dann haben sich daraus auch nochmal Thematiken ergeben, dass du wieder Minderleister hast. Und jetzt hast du natürlich auch eine Kontrolle, die zwar nicht bei mir in der obersten Führung mehr liegt, ja, sondern im Team. Und jetzt haben wir, ist meine Rolle natürlich, das Team so zu coachen, dass sie damit überhaupt umgehen können. Wo es am Ende aber hinführt, und das, glaube ich, ist dann eben am Ende schon ein Teil der Wahrheit, auch wenn ich es mir anders wünsche. Und das will ich mal sagen, Marion, das, was du sagst, wünsche ich mir auch. Und wenn das so wäre, wäre es ein Hammer. Aber meine Erfahrung im Lebensalter und auch die Kanzleien, die ich gesehen habe, ist einfach, dass wenn du nicht kontrollierst und in Schlüsselgeschichten auch engmaschig, dass es nicht funktioniert. Und dann kannst du so machen, wie es zumindest, so habe ich es früher immer gemacht, danach, wenn ich weiß, dass jemand fliegt, dann lasse ich natürlich mehr Leine, ja. Aber bis ich diese Sicherheit habe, dass der fliegt, führe ich den engmaschig. Und das hat erfahrungsgemäß wirklich auch zu mehr Erfolg geführt.
Wer in den letzten Monaten LexOffice beobachtet hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass sich dort so einiges getan hat. Da war zum einen der Start von Lohn und Gehalt, aber auch die Verfahrensdokumentation, die automatisch integriert ist und nur vom Berater abgerufen werden kann, also die Verfahrensdokumentation zur Belegablage, die ist noch ziemlich neu. Und da sie nur von den Beratern abrufbar ist, können die Kanzleien darum herum sozusagen ein eigenes Geschäftsmodell entwickeln. Sie sehen, LexOffice wird weiterentwickelt und in der Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen gewinnt dieses Programm immer mehr an Zuspruch. Die Mandanten können damit sauber, bequem und online ihr Büro führen. Und was haben Sie als Steuerberater davon? Saubere Daten und eine reibungslose Zusammenarbeit. Und LexOffice hat ein besonderes Angebot für Steuerberater. Damit Sie LexOffice in Ihre Abläufe integrieren, das Programm voll ausschöpfen können und Ihren Mandanten gut erklären, gibt es ein gratis Starterpaket für Kanzleien. Eigene LexOffice-Kanzleibetreuer kommen zu Ihnen in die Kanzlei und machen ein Onboarding mit Ihnen. Die Kanzleibetreuer legen mit Ihnen Ziele und Termine für diese Einführung fest. Sie schulen Ihre Mitarbeiter und Sie betreuen Sie beim Onboarding der ersten Mandanten. Dieses Starterpaket im Wert von 159 € können Sie gratis erhalten, wenn Sie sich hier registrieren. Und nicht zuletzt zeigen Ihnen die Kanzleibetreuer auch die Steuerberatersuche in LexOffice. Lassen Sie sich dort listen und einfacher finden von Mandanten, die auf eine digitale Zusammenarbeit Wert legen. Die nötigen Links finden Sie natürlich hier direkt in den Shownotes oder gehen Sie einfach auf lexoffice.de/steuerberater. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Ja, Marion, als du dich bei mir gemeldet hast, da war auch so ein bisschen dein Anliegen, hatte ich so rausgehört, so ja, also wir haben jetzt auch durch die Pandemie alle bestimmte Erfahrungen machen müssen, ja. Und eine Erfahrung war halt, dieses verteilte Arbeiten kann funktionieren. Und ich hatte den Eindruck, du wolltest sagen, jetzt haben wir gerade das Abheben gelernt, das Fliegen, ja. Jetzt sollten wir sie nicht sofort wieder am Boden festbinden. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja, ich glaube, es ist ein anderes Bild als das, was ich, glaube ich, im Kopf hatte. Aber natürlich, du hast andere Bilder im Kopf als ich. Okay. Ja, hatte ich jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, also ich habe da letzte Woche noch in einer Veranstaltungsrunde mit verschiedenen Steuerberatern gesessen und da ging es genau um dieses Thema. Also wie führen wir Mitarbeiter in der Zukunft, in der Nah- oder jetzt, ab jetzt oder seit pandemischen Zeiten, und wie kommen wir überein mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen der Mitarbeitenden? Ich meine, das hat Herr Pütter in dem Podcast, den ihr ja gemeinsam gemacht habt, ja auch schon ganz gut auseinandergedröselt. Also, dass es ja unterschiedliche Typen von Mitarbeitenden gibt, die unterschiedliche Erwartungshaltungen haben. Aber auch da
auch ganz gut, Thomas, auch ganz gut. Guck mal, es geht doch hier voran mit allem miteinander. Am Ende duzt ihr euch doch noch, ja? Auch ganz gut. So, erzähl weiter mal.
Ja, und ich und auch da geht es eben darum, zu überlegen, also was bin ich selber als Führungskraft, als Unternehmer, als Kanzleiinhaber für ein Typ? Und wenn meine Führungsauffassung, wenn mein Glaubenssatz ist, ich muss alle Schäfchen um mich rum haben, um die kontrollieren zu können, dann wirst du der Erste sein, der alle Mitarbeiter wieder zurückholt. Ja, dann sind die alle wieder da. Habe ich auch erlebt hier in meiner Beratung. Eine große Kanzlei, die haben alle Mitarbeiter, sobald es ging, wieder zurückgeholt, haben gesagt, Arbeit ist in der Kanzlei. Und es gibt eben andere, die sagen, ja, wir wissen es noch gar nicht, wir lassen die gerade so laufen und wir gucken mal. Und da gibt es eben welche, die fangen jetzt an, Mitarbeiterbefragungen zu machen, zu überlegen, was kann denn ein gutes Modell sein. Und natürlich braucht man dafür auch wieder Instrumente, um es gut zu machen. Und natürlich muss es im schlimmsten Fall auch eine Sanktion geben, wenn es gar nicht funktioniert. Das habe ich auch in einer begleiteten Kanzlei gehabt. Da hat sich die Mitarbeiterin völlig entzogen. Und das geht natürlich nicht. Also man kann nicht einfach mehr gar nicht in die E-Mails gucken und in den Chat gucken und nicht ans Telefon gehen. Das ist einfach ein No-Go. Ja, das ist Arbeitsverweigerung. Das geht natürlich nicht. Aber wir haben doch jetzt, ich finde, die einmalige Chance, Arbeit in Kanzleien nochmal neu zu definieren und auch uns nochmal allen bewusst zu machen, was haben wir eigentlich geleistet? Also wie viel stärker sind wir durch die Krise geworden? Nämlich vorher hieß es ja immer, Remote-Arbeiten in Kanzleien, das geht gar nicht. Und plötzlich haben es alle gemacht und plötzlich stellen alle fest, es geht total gut. Ja? Und die Frage ist, wie können wir es jetzt noch weiterhin gut laufen lassen? Aber ich finde, da hat Herr Pütter ja richtig gute Ideen gehabt, wie man es unterschiedlich machen kann und das natürlich dazu ganz viel, also Methodenkompetenzen da sein müssen. Also er sprach ja die Moderationskenntnisse an. Ja, total wichtig, ne? Und dass man sich über viele Dinge, die man so im Führungsalltag oder im Kanzleialltag eben überhaupt nicht auf dem Zettel hat, dass man darüber nachdenkt und dass man sich immer wieder das Thema Führung auch vor Augen hält und dass man Mitarbeiter, nur weil sie nicht nebenan in meinem Büro sitzen, trotzdem führen muss und vielleicht auch oder Kontakt halten muss, Loyalität erreichen muss. Das ist ein wichtiges Thema und das geht manchmal einfach aus dem Fokus raus. Ich sage es einfach mal so, wie es halt einfach ist. Und sich dessen bewusst zu machen, aber auch da die Mitarbeitenden mitzunehmen und zu überlegen, wie können wir es denn gemeinschaftlich gut machen? Weil auch die haben ein Interesse daran, auch wieder sich als Team zu erleben. Also auch da höre ich auch von vielen, die sagen, wir treffen uns alle gerne wieder in der Kanzlei. Wir haben so einen Kanzlei-Donnerstag gemacht, wo wir alle wieder da sind, weil wir einfach Bock drauf haben, uns alle wiederzusehen. Also auch das funktioniert ja in manchen Kanzleien.
Gut, also scheint ja die Frage zu sein, Kontrolle, wenn ja, wie viel? Ja? und zu welchem Zeitpunkt brauche ich wie viel. Mario, deine Lektion war im Grunde, ohne Kontrolle geht nicht. Also ganz laufen lassen kann man nicht, obwohl du jetzt auch die freie Liebe praktizierst in deiner Kanzlei.
Ja, also ist leider so. Also die Vorstellung war natürlich eine andere, dass du sagst, du schenkst so viel Vertrauen, dass es eigentlich ja schon fast Aua machen muss, wenn du dich nicht dran hältst. Aber es gibt eben leider wirklich Menschen, also die es dann nicht hinkriegen. Und also ich habe dafür immer so die Bezeichnung Ausrede-Weltmeister. Ne? Also es gibt immer einen Grund, warum sie nicht schuld sind dafür, dass es ist, wie es ist. Und dann das zweite Problem, wo ich jetzt, glaube ich, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Herzen spreche, da läuft was schief, wo man selber durch seinen eigenen Anspruch eigentlich fast 3 Tage nicht mehr pennen kann und sagt, scheiße, wie mache ich das? Und bei einigen Mitarbeitern hast du dann den Eindruck, die gehen jetzt raus und sagen, grille ich jetzt eine Wurst oder hole ich mir eine Pizza? Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ja? Und dann ist das Thema für die erledigt. Und genau das sind die Sachen, was du auch nur über eine gewisse Art der Leistungsmessung, also du musst irgendwo stehen, wo ist deine Leistung oder was ist dein Beitrag für die Kanzlei? Ich will das auch mal ganz simpel machen. Das ist auch etwas, was ich den Teams zum Beispiel überlassen habe. Jetzt hast du jemanden, der sagt, ich mache total gerne Schriftverkehr mit dem Finanzamt, ich begleite gerne eine Betriebsprüfung oder was auch immer. Ja, dafür finde ich Finanzbuchhaltung finde ich doof. Ja, und jemand anders sagt, oh, mit Menschen sprechen ist das Schlimmste für mich. Ja, am liebsten sitze ich im Keller, buche da meine Sachen und wenn mich keiner anspricht, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und genau darum ging es, das auch auszutauschen. Und dann ist es für mich natürlich auch in Ordnung, wenn das Team in Summe durch diese Mischung ein vernünftiges Output hat, ja. Weil der eine kann hintereinander seine Fibus wegmachen, wird nicht durch Rückfragen, Anfragen oder sonst was gestört. Und der andere, der eher der Typ ist, ich brauche was Neues, also jeden Tag das Gleiche, dann muss ich brechen, will ich nicht, der kriegt eben das und bringt dadurch seine Leistung. Das ist alles okay, aber es gibt eben wirklich Menschen, die sich eben auch nur schwer mitnehmen lassen und die wirklich eben Ausrede-Weltmeister sind. Da würden die, glaube ich, ungeschlagen 8 Jahre in Folge den Titel holen. Und an die musst du rankommen. Und davon musst du dich auch lösen, weil genau die machen das System kaputt, ja, des Vertrauens. Und da ist die Frage, wie willst du das machen, ohne dass du es nur nach dem Bauchgefühl machst, ja? Und da bleibt am Ende, finde ich, einfach auch nur über eine Leistungsmessung. Jetzt kann man auch drüber streiten, soll das von oberster Ebene kommen, soll das von der mittleren Ebene kommen oder wie auch immer. Aber einen irgendwie gearteten Spiegel vors Gesicht halten, das hast du geleistet und das wolltest du leisten. Und da haben wir irgendwie einen Dissens. Das musst du machen. Und bei der Zielvorgabe ist es doch das Gleiche, wenn sich ein Mitarbeiter durchaus eigene Ziele zwar aussuchen kann, was wir haben. Also der sucht sich seine Aufgaben aus. Ja, der kann sagen, das mache ich nicht, den Mandanten mache ich oder mache ich nicht. Der kann auch Mandanten übrigens kündigen bei uns. Ja, also das machen die alles selber. Aber dann muss einer mit dem besprechen, sind die Ziele, die du dir da jetzt gesetzt hast, die Aufgaben, die du dir aus dem Teich geholt hast, ist das ein angemessener, wertschöpfender Teil für die Kanzlei? Oder hast du dich damit unternommen oder auch hast du dich damit übernommen? Und deswegen irgendwo musst du eine Schleife einbauen, durch wen und durch was auch immer, wo du sagen musst, ist erstens dein Ziel richtig und zweitens hast du dein Ziel erreicht. Das, glaube ich, bleibt am Ende des Tages nicht aus.
Also wenn ich es mir aussuchen kann, Herr Tutas, zu deiner Unterfrage 17b, wer es denn machen soll,
ja, ja.
Dann würde ich sagen, bitte zweite Ebene. Ja, also vielleicht nicht in einer Zwei-Mann-Kanzlei oder so etwas, ne, aber vielleicht möglichst schnell eine zweite Ebene einführen. Ab wann führe ich dir eigentlich ein, Thomas? Du hast eben schon dein Mikro ausgemacht. Schmollst du?
Nee, ich schmoll nicht. Nee, alles gut. Nee, wir fahren hier gerade mit sehr vielen Begriffen durcheinander. Wir reden hier über Vertrauen, wir reden über stärkenorientiertes Arbeiten. Dann sind wir mal eben kurz die Führungswelt der Zukunft und all solche Sachen. Also wir springen hier schön von Pferdchen auf Pferdchen. Und ich glaube, ich will da nur noch mal vielleicht versuchen, eine kleine Sortierung aus meiner Sicht reinzukriegen. Weil hinter den Dingen wie Vertrauen oder ich setze voraus, dass Mitarbeiter selbstwirksam ist und so weiter, dahinter liegt doch der Reifegrad eines Unternehmens. Und wenn wir von Kultur reden, wir reden ja im Grunde auch viel gerade über das Thema Unternehmenskultur. Und dann sollten wir mal das Konzept vom Reifegrad von Unternehmen uns mal anschauen. Und da müssen wir einfach, das sind ja die Sachen sind ja nicht von mir, aber das ist ja nun mal so in der Organisationsentwicklung. Wir haben verschiedene Level und eine Organisation muss sich durch verschiedene Level entwickeln. Da führt kein Weg dran vorbei. Und der erste Level, ich sage jetzt mal im Business-Kontext, ist halt der, jetzt mal ganz stark vereinfacht gesagt, das ist halt patriarchisch geführt, also das ist eine patriarchisch geführte Bude. So, da sitzt oben jemand mit einem autoritären Führungsstil, so, der macht die Ansage und alle anderen machen das, um es mal ganz vereinfacht zu sagen. So, das ist das, was wir nennen rotes Level. So, da ist halt viel Dominanz, da ist autoritärer Führungsstil unterwegs, da ist viel Ego, da ist aber auch so diese ganzen Geschichten. Dann geht's weiter. Wenn die Organisation merkt und erst dann, wenn die Organisation merkt, Mensch, wir kommen mit den Dingen, so wie wir sie tun, kommen wir nicht mehr weiter, dann entsteht der Wunsch in der Organisation, sich weiterzuentwickeln. Und das nächste Level ist in diesem Fall das, sagen wir mal, nennen wir es mal blaues Level. Und das ist das Level, wo man aus diesem roten Patriarchentum raus will und sagt, wir müssen doch mal hier mehr auf Strukturen setzen. Wir brauchen eine Struktur, die personenunabhängiger ist. Wir brauchen Regeln. Wir brauchen eine Qualitätssicherung. Wir brauchen eine QM. Wir müssen diese ganzen Sachen einführen. Dann führen wir Prozesse ein, legen die alle fest und haben da schon eine ganz andere Führung. In einer blauen Welt müssen wir blau führen. In einer roten Welt müssen wir rot führen. Jetzt haben wir eine Kultur geschaffen, eine blaue Kultur geschaffen, um es mal so zu sagen. Die ist geprägt von Qualität, von Stabilität und so weiter. So, und in dieser Kultur wird blau geführt. Blau geführt heißt klassisch, hierarchisch, Ebene, Ebene, Ebene. So wird in der blauen Struktur geführt. Nachteil ist, oder wenn diese blaue Struktur, wenn diese blaue Organisation merkt, ich komme hier nicht mehr weiter, dann entsteht der Wunsch, sich weiterzuentwickeln, weil blau zu eng geworden ist. Wenn wir hier nur noch um Regeln und wenn wir hier nur noch um das Einhalten von Qualitätsstandards, wenn es darum nur noch geht, sind wir zu eng. Und dann entsteht der Wunsch, sich weiterzuentwickeln ins orangene Level. Und da geht es darum, da kommt das Thema Digitalisierung. Da wollen wir effizienter werden, da wollen wir produktiver werden, da wollen wir Leistung kriegen, da wollen wir erfolgreicher sein, da wollen wir optimieren. Das ist die orangene Welt. Und in einer orangenen Welt führe ich komplett anders als in einer blauen Welt. In einer orangenen Welt setze ich Anreize. Da kommen Boni-Systeme her. Da habe ich ganz andere Gehaltsmodelle. Das läuft vom Führen. Die führe ich auch ganz anders, in einer orangenen Organisation. So, und jetzt mache ich noch eins zu Ende. Das nächste Level, wenn die Organisation merkt, wir sind eigentlich zu orange unterwegs, wir sind nur noch auf Boni, wir sind nur noch auf Prozessoptimierung, wir sind nur noch auf Zielerreichung, wir sind nur noch auf Produktivität unterwegs, das ist eine Organisation, die ihre Leute ausbrennt und dann ist auch schnell vorbei. So, das heißt, dann merkt die Organisation, wir treiben die Leute in den Burnout, das geht so nicht und dann kommt der Wunsch zu einer Weiterentwicklung und dieser Wunsch zur Weiterentwicklung ist die grüne Welt. Reifestufe. So, und hier geht es um das, was Marion gesagt hat. Hier geht es um, da strebe ich Kooperation an, da strebe ich Harmonie an, da strebe ich Konsens an, da strebe ich Verantwortung, Einzelverantwortung von einzelnen Personen an, da strebe ich Dialog an, da strebe ich Empathie an, da strebe ich Integration, Partizipation, Gleichberechtigkeit, Wertschätzung und die ganzen Themen an. Das ist meine Wertewelt da. So. Und was wir wissen aus der Organisationsentwicklung, ist, dass eine Organisation durch diese Stufen wachsen muss. Und man muss sich immer die Frage stellen, wo stehe ich gerade mit meiner Organisation? Man kann das messen. So, das ist das eine. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Organisation, die ein gewisses Wertekorsett hat und auf der anderen Seite haben wir aber den Mensch. Und jetzt kommt es drauf an, passt der Mensch zu dieser Organisation? Ist die Passung da? Und das ist die Frage, die man sich stellen muss. Passt dieser Mensch, wenn ich ein orangener Mensch bin, passe ich nicht in eine blaue Welt und umgekehrt, so und so weiter. So, und jetzt versuche ich nochmal irgendwie den Kreis zu schließen. Mario hat seine Welt nach der grünen aufgebaut. Die grüne Welt danach ist die sogenannte gelbe Welt. Und diese gelbe Welt ist eine agile Welt mit selbstorganisierten Teams. So, und man kann nicht einfach so sagen, ja, wenn mir Mario das jetzt macht, dann mache ich das mit meiner Kanzlei aus. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil man erst durch die ganzen anderen Level durchgehen muss. Und Agilität beginnt erst hinter Grün. Das müssen viele verstehen. Ich baue gerade aktuell in 3 Kanzleien agile Strukturen zurück, weil sie merken, das funktioniert nicht. Die Mitarbeiter kommen gar nicht mit. Mit dieser ganzen Selbstverantwortung und mit dieser Selbstkontrolle, das funktioniert nicht. Die Mitarbeiter sind sogar unglücklich, weil sie sagen, sag mir bitte mal, was ich tun soll. Ich habe keine Lust, das selber zu entscheiden. Die gibt es ja auch. Das heißt, ich glaube, es geht heute nicht darum, ob wir Recht oder Unrecht haben. Ich glaube, es geht darum, dass vielleicht können wir uns darauf einigen, es hängt ein bisschen davon ab, auf welchem Reifegrad und Entwicklungsstand meine Organisation ist. Das hast du ja auch eben gesagt, Mario. So, und abhängig von dem Reifegrad meiner Organisation, davon muss ich abhängig machen, wie ich führe. Daran setze ich meine Führungssysteme an, je nachdem, in welcher Welt ich unterwegs bin.
Also ich finde, das macht aus meiner Sicht, spiegelt es eigentlich sehr, sehr gut wider. Ne? Das ist ja das, was ich auch gesagt habe, du musst gucken, wo du stehst, was du dann willst und was du eben kannst. Und wenn du 3 Ebenen überspringen willst, dann wirst du tendenziell auf die Schnauze fallen, weil die Menschen um dich herum einfach nicht auf dieser Ebene sind. Und ich glaube, du musst eben nur darauf achten, dass du guckst, wo stehst du gerade. Weil das Schöne ist ja, in der Entwicklung, es erfolgt ja automatisch ein Bedürfnis aus der Organisation heraus dann auf Veränderung nach einer gewissen Zeit. Ja, du willst dann einen anderen Sprung. Und das findet, glaube ich, statt. Und ich glaube, davon abhängig ist natürlich auch entscheidend, um mal bei dem Thema Kontrolle zu bleiben, wo ihr euch ja die Nasen blutig gehauen habt, dass man sagt, wo stehe ich eigentlich? Ja, und desto weiter unten ich eigentlich eben auch in der Organisationsentwicklung stehe, desto engmaschiger muss ich das machen, weil es sonst einfach nicht funktioniert und auch nicht zu der Struktur des Unternehmens passt. Und desto weiter oben ich stehe, desto mehr kann ich es ablassen.
Weltfrieden.
Ich denke auch, ne? Also ich möchte noch mal sagen, ich glaube, Thomas, du hast eben auch sogar Marion gesagt einmal. Ja, ich bin erschrocken. Also wir nähern uns dem Du und der freundlichen Umarmung zum Ende des Kampfes, wo sich beide Kämpfer, die uns eine wirklich tolle Schlacht geboten haben, erschöpft in den Armen liegen. Und ich würde sagen, das Punkturteil, das überlassen wir dann aber den Zuhörern. K.O. ist, glaube ich, keiner gegangen. Und wie es dann ausgegangen ist, darf jeder für sich entscheiden oder vielleicht eben auch einfach nach seinem persönlichen Werte- und Meinungsbild und vielleicht eben auch da, wo man mit seiner Kanzlei steht. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir damit mal erreichen wollten. Ne? Also, dass man mal sagt, okay, wir gehen das Thema mal an. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als kontrovers zu diskutieren, weil das hörst du einfach viel lieber, als wenn wir den Kuschelkurs haben. Und es gibt ein ganz tolles Buch von Sprenger, den ich im Übrigen sowieso sehr schätze. Ich glaube, das heißt Die Magie des Konfliktes, was eigentlich auch dazu passt, weil du über einen Konflikt ganz viel Themen in die Oberfläche bekommst, die du sonst eben verschweigst. Ne? Und das passt hier, glaube ich, auch rein. Ich glaube, wir sind alle in der Ecke schlauer. Ich glaube, das Bild ist noch mal klarer, unter welcher Betrachtung muss man sehen. Und auch wenn man ein Modell vorstellt, muss man eigentlich immer sagen, es kommt darauf an, wo du gerade stehst. Ich finde, Thomas, das hast du super gut rausgearbeitet.
Genau. Also wer sich für diese verschiedenen Ansätze interessiert, der kann sich mal umgucken auf kanzleiprofiling.de oder auf denke-neu.com. Das ist die Internetseite von Thomas. Wir danken herzlich für eure Offenheit, für eure Bereitschaft, hier teilzunehmen.
Ja, war super.
Und unsere Gesellschaft zu ertragen. Ja.
Genau, es gibt noch einen Podcast, hat Thomas zumindest. Ich weiß nicht, Maren, hast du auch einen Podcast?
Nein, einen Podcast habe ich nicht.
Nee, okay. Aber
genau. Halt bestimmt.
Ich denke auch, das ist ein tolles Medium. Wie du hier daran feststellen wirst, die Leute werden euch beide natürlich überrennen mit Anfragen nach diesem Deathmatch. Kann man nur empfehlen. Sag mal, Thomas, unter welchem Namen findet man dich als Podcast?
Mein Podcast ist Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Gibt's auf allen gängigen Podcast-Kanälen.
Super. Okay. So, Klaas, du hast das Schlusswort. Haben wir's?
Ja.
Wunderbar. Also, hat Spaß gemacht.